Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es könnte die erste Dreierkoalition in Österreich werden. Schon seit mehreren Wochen verhandeln ÖVP, SPÖ und NEOS über ein gemeinsames Regierungsprogramm. Und noch sieht es nicht danach aus, als gäbe es grünes Licht für eine österreichische Ampelregierung. Wir sprechen heute darüber, wo die Koalitionsverhandlungen so kurz vor den Weihnachtsfeiertagen stehen. Und darüber, wer im Fall einer Einigung einen der begehrten Ministerposten abstauben könnte. Katharina Mittelstädter, du bist leitende Redakteurin in der Innenpolitikredaktion des Standard. Jetzt ist es schon fast 3 Monate her, dass in Österreich gewählt wurde. Was ist da eigentlich passiert in den letzten Wochen?
Ja, also ganz zuerst ging es mal darum, dass gemeinsam mit dem Bundespräsidenten ausgelotet wurde, ob eigentlich der Wahlgewinner, also die FPÖ und Herbert Kickl, mit irgendjemandem koalieren können. Und das hat, glaube ich, 3 Wochen in etwa in Anspruch genommen. Und da kam eben raus, nein. Und seither, wie wir wissen, verhandeln Türkis, Rot, Pink oder ringen um eine Regierung. Ich habe da diesen gigantischen Zettel mitgenommen, auf A3 ausgedruckt, die ganzen unterschiedlichen Verhandlungsgruppen. Da gibt es eben eine Steuerungsgruppe mit den 3 Parteichefs bzw. der Parteichefin und den wichtigsten Vertretern der Parteien und dann 7 Hauptgruppen, 33 Untergruppen und ja, zumindest die Regierungsverhandler sprechen von 300 Beteiligten, die da jetzt in den vergangenen Wochen in unterschiedlicher Intensität zusammengesessen sind und versucht haben, in verschiedensten oder in eigentlich fast allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens Einigungen zu finden, wie es in den kommenden Jahren weitergehen könnte.
Ich kann es bestätigen, dieser Zettel ist wirklich von oben bis unten voll kleinste Schrift und schaut auf jeden Fall ziemlich komplex aus. Jetzt sind gestern Dienstag die Chefs der 3 verhandelnden Parteien, also Nehammer für die ÖVP, Babler für die SPÖ und Beate Meinl-Reisinger für die NEOS, vor die Presse getreten. Was wurde denn da gesagt?
Also eigentlich kann man sagen, nicht besonders viel. Das hatten wir im Innenpolitik-Ressort so auch erwartet. Die 3 haben mehr oder weniger ein Update gegeben, dass man verhandelt, dass man sich noch nicht überall einig ist, dass man weiter verhandeln wird und sich bemüht. Die Verhandler haben da so ein Ampelsystem entwickelt, also auch in diesen ganzen bunten Untergruppen, die wir da auf dem Zettel vor uns sehen, wurde dieses Ampelsystem angewendet. Also das heißt eben, es gibt gewisse Themenbereiche, da gibt es eine Einigung, das steht dann auf grün oder es ist quasi noch nicht ganz klar, ob es eine Einigung geben kann, aber es könnte darauf hinauslaufen, das muss eine höhere Instanz entscheiden, das bedeutet dann gelb. Oder eben doch auch noch einige Inhalte, die auf Rot gestellt sind, also wo sich aktuell noch keine Einigung abzeichnet. Und über all dem hängt irgendwie dieses Damoklesschwert, die Budgetfrage.
Das scheint tatsächlich die größte Baustelle zu sein. Da gab es ja jetzt am Wochenende auch neue Vorgaben oder Bestätigungen von der Seite der EU. Österreich muss im kommenden Jahr oder in der kommenden Periode auf jeden Fall sparen. Um wie viel Geld geht es denn da?
Ja, also das lässt sich nicht ganz klar beziffern. Es kommt darauf an, wie es die nächste Regierung anlegen möchte. Das sind 4 Sparpfade, wenn man so möchte, entwickelt worden. Und es geht dann um irgendwas zwischen 15 und 24 Milliarden Euro, die in den kommenden Jahren eingespart werden müssen. Je nachdem, ob ein 4-Jahres-Pfad als Zeitraum gewählt wird, in dem gespart werden soll, oder ein 7-Jahres-Pfad, in dem gespart werden soll. Und dann hängt das auch noch ganz wesentlich davon ab, ob das Ganze mit oder ohne EU-Defizitverfahren passieren wird.
Jetzt wissen wir ja, dass die Parteien da sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie man denn einsparen kann oder an Geld kommt.
Absolut.
Die SPÖ ist ja da schon in den Wahlkampf mit einer Forderung nach Vermögens- oder Erbschaftssteuern gegangen. Die ÖVP und die NEOS sind da strikt dagegen oder waren strikt dagegen. Wie schaut es denn da jetzt aus? Hat man sich da schon ein bisschen zumindest angenähert?
Ja, Margit, du sprichst da den absoluten Knackpunkt an. Das ist jetzt weniger nur eine kleinere steuerpolitische Frage, sondern eine ganz große ideologische, die da dahinter steht. Die Sozialdemokraten finden eben, ja, also, oder das findet grundsätzlich jeder, ja, man muss sehr viel sparen. Es gibt einiges zu tun in den kommenden Jahren und nicht besonders viele Zuckerl zu vergeben, wie es so schön heißt in Österreich. Aber die SPÖ sagt eben, Zitat, breitere Schultern müssen da auch mehr beitragen. Also gemeint ist, es braucht Vermögenssteuer bzw. vermögensbezogene Steuern, um konkreter oder korrekter zu sein. Und da spießt sich's ganz massiv. Wo eine Einigung möglich sein könnte, ist zum Beispiel die Grundsteuer. Also die Grundsteuer ist die, die man bezahlt auf Grundeigentum. Also wenn man zum Beispiel ein Haus besitzt oder auch ein Zinshaus in Wien besitzt, steht das natürlich auf Grund und Boden. Und dafür zahlt man Steuern, allerdings in Österreich relativ wenig. Und die Grundsteuer wurde auch schon lange nicht mehr angehoben. Dass die erhöht wird, darauf, das hört man schon seit längerer Zeit, könnten sich die drei wahrscheinlich ganz gut einigen. Aber aus Sicht der Sozialdemokraten, wie ich aus Verhandlerkreisen immer wieder höre, ist es damit alleine nicht gegessen. Die SPÖ argumentiert, weil damit auch das Budget ganz bestimmt noch nicht saniert ist. Und ja, somit ist die große Gretchenfrage nach all diesen Wochen und all diesen Verhandlungen weiterhin, wie soll das Geld in den Staatstopf kommen?
Mhm. Gibt es denn auch schon Punkte, wo man sich einig ist, wo sich alle drei einig sind? Du hast vorhin diese Ampel angesprochen. Steht die schon irgendwo auf Grün?
Absolut. Also da gibt es einige Punkte, wo sich die drei Parteien auch, wie es immer wieder heißt, überraschend schnell eigentlich einigen konnten. Immer wieder genannt wird da der Bereich Integration, Migration, wo sich die ÖVP mit ihren eher härteren im Vergleich zu den anderen Parteien Forderungen auch offenbar ganz gut durchsetzen konnte, beziehungsweise war es den anderen vielleicht auch gar nicht so unrecht, weil, wie wir wissen, die FPÖ die Wahl gewonnen hat und deren Kernthema ja auch mitunter ist, eben die harte Linie in Migrationsfragen. Also da gibt es einige Dinge, irgendwie was eben die schnelle Integration von Flüchtlingen und auch gewisse Verpflichtungen, die dann auf sie zukommen etc. Ein Integrationsjahr, das immer wieder im Gespräch ist. Kopftuchverbot wurde jetzt gerade auch wieder medial geleakt, dass eine Einigung geben soll. Ein Verbotsgesetz für den politischen Islam ist immer wieder im Gespräch gewesen. Also da gibt es einige Punkte, auch wenn die jetzt noch nicht offiziell definiert wurden. Da wurde offenbar schon ein Paket geschnürt, auf das man sich theoretisch geeinigt hat.
Mhm.
Aber auch in anderen Bereichen, wenn ich das vielleicht noch kurz anbringen kann. Also zum Beispiel im Bereich Schule heißt es, dass irgendwie das zweite verpflichtende Kindergartenjahr etwas ist, wo auch schon alle drei Parteien gesagt haben, ja, das kann man machen.
Also einzelne Punkte gibt's. Wie schaut es denn außer dem Budget jetzt aus? Wo muss noch weiter verhandelt werden?
Da muss man, glaube ich, sagen, es hängt sehr vieles vom Budget ab. Man muss sich ja vorstellen, es kann sein, dass sich die drei Parteien auf gewisse Dinge geeinigt haben, aber sehr viele Maßnahmen kosten in der Regel auch Geld. Und solange die übergeordnete Frage, wie viel Budget die Regierung in welchem Jahr zur Verfügung hat und wo gespart werden muss, nicht geklärt ist, können auch Dinge, auf die man sich theoretisch geeinigt hat, in der Praxis noch in der Schwebe hängen, weil eben diese ganz grundlegende Frage, wie diese ganzen Maßnahmen, die man angehen möchte, finanziert werden.
Verstehe. Das heißt, es klingt jetzt für mich so ein bisschen nach, wären die Koalitionsverhandlungen ein Beziehungsstatus auf Facebook? Es ist kompliziert.
Ja, definitiv.
Könnte das sein, dass diese Verhandlungen, solange sie auch gehen und so mühsam sie jetzt sind, noch platzen?
Das ist bestimmt denkbar. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, obgleich man dazu sagen muss, dass die Zeichen, obwohl es so unglaublich schwierig ist, das sagt eigentlich fast jeder Verhandler, fast jede Verhandlerin, mit der man spricht, gibt es verschiedene Indikatoren dafür, dass es doch klappen wird. Und das ist in allererster Linie, leider kann man vielleicht fast sagen, eine gewisse Alternativlosigkeit dieser Koalition. Jetzt kann man vielleicht noch sagen, gut, SPÖ und ÖVP hätten theoretisch auch ohne NEOS eine parlamentarische Mehrheit. Also die könnten auch zu zweit zusammengehen. Allerdings ist diese Mehrheit nur sehr hauchdünn. Aber es scheitert ja weniger an Unterschieden zwischen SPÖ, ÖVP und dann auf der anderen Seite die NEOS, sondern vielmehr zwischen ÖVP und SPÖ. Also das wäre jetzt wahrscheinlich noch nicht die Lösung. Und dann ist eben die Frage, wenn das alles nicht funktionieren würde, wie könnte es weitergehen? Und da, wenn man das parteistrategisch durchdenkt, gibt es auf allen Seiten ein großes Interesse am Klappen dieser Koalition. Die ÖVP unter Karl Nehammer hat sich ganz klar positioniert, dass mit Herbert Kickl kein Staat zu machen ist. Das heißt, Karl Nehammer würde jede Glaubwürdigkeit verlieren, wenn er von dieser Positionierung abtreten würde. Somit wäre der eigentlich gezwungen, die Parteiführung abzugeben, wenn das Ganze scheitert. Dann wäre natürlich irgendwie die theoretische Möglichkeit da, dass jemand anderer die ÖVP übernimmt, der irgendwie mit den Freiheitlichen koaliert. Da gibt es durchaus auch Stimmen in der Volkspartei, die sagen, das wäre womöglich die bessere Variante. Aber eben, es gibt jetzt auch keinen logischen Nachfolger für Karl Nehammer, den irgendeine Gruppierung innerhalb der Partei pushen würde, oder zumindest ist es derzeit nicht absehbar. Und auch in der SPÖ, ja, nach diesen vielen Jahren in der Opposition, in der Oppositionsrolle ist die SPÖ nie wirklich angekommen. Andreas Babler als Parteichef sitzt nicht super fest im Sattel und könnte sich durch eine Regierungsbeteiligung stabilisieren. Die Neos sagen seit 10 Jahren im Grunde, sie sind in die Politik gegangen, sie haben die Partei gegründet, um irgendwann mitgestalten zu können. Also es gibt auf allen Seiten ein großes Interesse am Klappen, weil schlussendlich eben womöglich die logische Alternative auch wäre, dass Österreich in Neuwahlen geht. Und das kann eigentlich abseits der FPÖ fast niemand wollen in den Parteien, denn die Freiheitlichen haben zuletzt auch schon in Umfragen wieder zugelegt.
Dann lass uns mal optimistisch in die Zukunft blicken. Gehen wir davon aus, dass diese Dreierkoalition wann auch immer zustande kommt. Wird da jetzt schon drüber gesprochen, welche Partei denn welches Ressort zugeteilt bekommt?
Also es wird von oberster Stelle immer betont, jetzt geht es um Inhalte und über Ressorts und Personalien wird erst ganz am Schluss gesprochen. Und ich weiß natürlich auch nicht, was Beate Meinl-Reisinger, Andreas Babler und Karl Nehammer tatsächlich, wenn die zu dritt sind, besprechen. Aber was natürlich passiert, und das schon seit Wochen und vielleicht eigentlich sogar seit Monaten, ist, dass in allen Parteien darüber diskutiert wird, erstens, welche Ressorts für die Parteien und dann, um eigene Themen umzusetzen, relevant sind. Und zweitens dann natürlich auch, wer das besetzen könnte. Da wird wild spekuliert in allen Parteien. Und da gibt es natürlich auch Ressorts, die aus einer parteipolitischen Logik heraus relativ sicher an die einen oder die anderen gehen würden. Und es gibt natürlich auch Namen, die innerhalb der Parteien als relativ gesetzt gelten.
Was wären denn da so Ressorts, die jetzt aus logischer Konsequenz an zum Beispiel ÖVP oder SPÖ gehen würden oder auch NEOS?
Für die Sozialdemokraten ist das Sozialministerium ein ganz entscheidendes Ressort. Das wird in der Regel auch von jemandem aus der Gewerkschaft besetzt. Also es ist normalerweise jemand aus der Gewerkschaft dann Sozialminister oder im Fall auch Sozialministerin. Und das ist einfach irgendwie so ein Kernstück irgendwie sozialdemokratischer Identität. Also so neben dem Kanzleramt ist das das wichtigste Ressort. Das wird, glaube ich, nicht in Frage gestellt, dass das an die SPÖ gehen würde. Das Landwirtschaftsministerium zum Beispiel im Gegenzug ist eines, für das sich weder die SPÖ noch die NEOS, wie man in Österreich sagt, einen Haxen ausreißen würden. Und ganz im Gegenteil ist es aber für die ÖVP ein extrem wichtiges Ressort, weil der Bauernbund eine wichtige Vorfeldorganisation innerhalb der ÖVP ist und ein wichtiger Bund und dadurch natürlich auch viele Interessen von Bäuerinnen und Bauern von der ÖVP abgedeckt werden sollen. Und dann gibt es das Bildungsministerium, da ist sich eigentlich auch jeder sicher, dass das zum Beispiel eben an die NEOS gehen würde. Aus dem simplen Grund, dass es da aus Sicht von ÖVP und SPÖ auch schlichtweg nicht so viel zu holen gäbe. Und für die NEOS ist es ein extrem wichtiges Thema. Also ich glaube, viele können sich vielleicht sogar noch irgendwie Anfangsjahre der NEOS erinnern, als Matthias Strolz immer davon gesprochen hat, dass jedem Kind die Flügel gehoben gehören. Und somit wäre das wahrscheinlich auch eine ziemlich sichere Bank.
Wir sind ja auch immer interessiert an Name-Dropping. Hast du da schon irgendetwas raushören können, welche Personen zum Zug kommen könnten?
Das ist gar nicht so einfach in aller Kürze zu beantworten, weil das sehr viel mit dieser intensiven Verschachtelung zu tun hat, wer dann schlussendlich was bekommt. Und dementsprechend könnten dann unterschiedliche Parteien ihre eigenen Leute auf Positionen setzen. Also was man, glaube ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Karl Nehammer Bundeskanzler würde dieser Koalition, dass Andreas Babler wohl den Vizekanzler stellen würde und dass Beate Meinl-Reisinger ein für sie passendes Ressort bekommen würde, also ein Ministerium besetzen. Also die drei sind jedenfalls Fixstarter, sollte diese Regierung tatsächlich sich schlussendlich einigen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Leute. Ja, also das hat auch oft dann mit einer gewissen parteiinternen Logik zu tun, die sich von außen gar nicht so klar erschließt wie von innen. Also zum Beispiel eben, ich habe vorher den Bauernbund angesprochen. Mhm. Ja, und eben das Landwirtschaftsministerium wollen die natürlich irgendwie mit jemandem, der für sie Gutes besetzen. Und das hat, bisher war Landwirtschaftsminister für die ÖVP Norbert Totschnig. Da hört man, dass sich der Bauernbund auch für ihn wieder einsetzt. Eine andere Alternative einer aktuellen Ministerin, die auch aus dem Bauernbund, in dem Fall aus dem niederösterreichischen Bauernbund kommt, ist Claudia Tanner. Die wäre zum Beispiel auch eine Option für diesen Posten. Und in der ÖVP sagt man so parteiintern sich eigentlich, es wird nicht damit gerechnet, dass große neue Namen auftauchen würden. Also dass Karl Nehammer vermutlich aus seinem aktuellen Regierungsteam wieder schöpfen würde. Claudia Plackholm, die bisher Staatssekretärin war, gilt parteiintern eigentlich als eine ziemliche Fixstarterin. Die ist für verschiedene Themen im Gespräch. Susanne Raab ist eine sehr enge Vertraute von Karl Nehammer. Die hat bestimmt auch gute Chancen. Ja, und in der SPÖ gibt es dann auch wieder verschiedene Logiken und verschiedene Flügel, die bedient werden müssen. Ja, da gibt es einerseits Wien als großen Machtfaktor innerhalb der SPÖ, weil Wien als irgendwie Österreichs einzige Metropole und seit jeher rot regiert, natürlich einfach viel mitreden kann und Leute auch in eine Bundesregierung schicken, wenn man so möchte. Und dann gibt es natürlich irgendwie den rechten und den linken Flügel, die Gewerkschaft, die da mitreden. Ja.
Also da gibt es auch unterschiedliche Parteien, die man da dann zufriedenstellen muss quasi, innerhalb der Parteien.
Genau, da gibt es unterschiedliche Gruppen innerhalb der Parteien und die müssen abgedeckt werden. Da sind die NEOS ein bisschen im Vorteil als Kleinpartei, als jüngere Partei, die auch keine starken Länderstrukturen hat. Die können da natürlich ein bisschen flexibler und schneller Entscheidungen treffen und agieren und sind weniger an verschiedene Interessensgruppen von rundherum gebunden.
Katharina, wenn man jetzt sich die österreichische Innenpolitik so anschaut, dann kennen wir das ja, dass da schon zwischen zwei Parteien sehr oft gern gestritten wird. Drum haben viele dieser Dreierkoalition eher mit Skepsis entgegengesehen. Was würdest du sagen, ist jetzt dieser lange Verhandlungszeitraum eher ein gutes Signal im Sinne von, dass man sich wirklich Zeit nimmt, auch alles in Ruhe auszuverhandeln? Oder ist das schon so ein Vorzeichen, dass da erhöhtes Konfliktpotenzial besteht?
Also ein gutes Signal, glaube ich, wäre wirklich völlig übertrieben, das zu nennen. Wie wir vorher schon irgendwie kurz besprochen haben, gibt es eben tatsächlich einfach grobe ideologische Unterschiede, die schwer zu vereinbaren sind in der aktuellen Situation. Und deswegen dauert das. Gleichzeitig würde ich schon sagen, es ist durchaus sinnvoll, dass sich die drei jetzt hinsetzen und sich anschauen, wo sind die entscheidenden Knackpunkte und das auch detailliert klären oder möglichst detailliert klären. Weil was, glaube ich, Österreich überhaupt nicht brauchen kann, ist, dass man jetzt irgendwie schnell im Huschpfusch eine Regierung hat, die sich dann aber irgendwie ab Woche 3 beginnt, in den Haaren zu liegen, irgendwie Boshaftigkeiten auszurichten und in allen Fragen zu streiten, sodass erst recht wieder, wie man so schön sagt, nichts weitergeht, was in erster Linie der FPÖ helfen würde, aber sonst wirklich überhaupt niemanden. Und ich glaube, schlussendlich ist es vielleicht auch jetzt zwar die Aufregung groß, aber ein bisschen wurscht, ob die jetzt noch um 1, 2 oder vielleicht sogar 3 Wochen länger oder kürzer verhandeln, wenn dann ein Programm rauskommen sollte, wo tatsächlich, wir irgendwie alle behaupten, Leuchttürme drinnen sein sollen, wo dann eben schon ein klarer Pfad skizziert wird, wo diese Regierung hin möchte in den kommenden Jahren, dann wäre es diese Zeit jedenfalls wert.
Keine Regierung unterm Christbaum, so oder so ähnlich hat es Beate Meinl-Reisinger genannt. Ich glaube, wir als Journalistinnen sind nicht böse, wenn es über die Feiertage geht, nicht direkt da den großen Wurf gibt. Wann es soweit ist, das bleibt abzuwarten oder ob vielleicht auch noch was dazwischen kommt. Vielen Dank dir, Katharina Mittelstädt, für die Einschätzungen.
Gerne, Margit, und schöne Feiertage.
Ganz in die Feiertage verabschieden wir uns noch nicht. Ein paar Folgen Thema des Tages gibt es noch. Wenn Ihnen diese gefallen, dann abonnieren Sie Thema des Tages gerne dort, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Oder lassen Sie uns auch eine gute Bewertung da. Darüber freuen wir uns auch immer. Wir machen jetzt gleich noch weiter mit der Meldungsübersicht und sprechen unter anderem über den Gesundheitszustand von Disney-Prinzessinnen. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Wir sind gleich zurück. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Europäische Kommission hat ein Verfahren gegen die Social-Media-Plattform TikTok eingeleitet. Es geht dabei um mögliche Wahlmanipulation. Es gebe ernsthafte Hinweise, dass ausländische Akteure über TikTok auf die rumänischen Präsidentschaftswahlen eingegriffen hätten, heißt es seitens der EU. Auch der rumänische Geheimdienst ortet russische Einflussnahme über TikTok. Die Wahl wurde daraufhin annulliert. Die Europäische Kommission sieht nun das Risiko, dass es auch bei anstehenden Wahlen in Deutschland und Kroatien zur Einmischung kommen könnte. Der TikTok-Mutterkonzern ByteDance argumentiert hingegen, die Plattform würde keine bezahlten politischen Anzeigen akzeptieren und Inhalte entfernen, die den Richtlinien zu Fehlinformationen oder Hassreden widersprechen würden. Zweitens, traurige Nachrichten im Sport. In der Nacht auf Mittwoch ist der ehemalige österreichische Fußballnationaltrainer Didi Constantini verstorben. Vor wenigen Jahren hatte seine Familie die Demenzerkrankung Constantinis öffentlich gemacht. Constantini trainierte von 2009 bis 2011 das österreichische Männernationalteam. Er war unter anderem auch Trainer von Austria Wien, Admira und dem FC Kärnten. Er wurde 69 Jahre alt. Wir bleiben noch kurz beim Sport. Nach dem Angriff auf den Rapid-Spieler Guido Burgstaller am Wochenende hat sich am Dienstagabend ein 23-Jähriger der Wiener Polizei gestellt. Er verweigert bislang aber die Aussage. Burgstaller hatte vor einer Diskothek in der Wiener Innenstadt einen Faustschlag ins Gesicht bekommen und dabei einen Schädelbasisbruch erlitten. Nun wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Die beiden Männer kannten sich nicht persönlich und zum Motiv ist derzeit auch noch nichts bekannt. Und drittens, wie gesund sind eigentlich Disney-Prinzessinnen? Dieser hochwissenschaftlichen Frage hat sich das British Medical Journal für seine Weihnachtsausgabe gewidmet. Das Ergebnis? Glücklich bis ans Ende ihrer Tage werden Schneewittchen, Cinderella oder Rapunzel wohl eher nicht. Die meisten der jungen Frauen leben sozial isoliert, in Türmen oder Palästen eingeschlossen oder als Dienstmagd nur von Tieren umgeben. Depressionen oder Angstzustände sind davor programmiert, wenn nicht sogar Zoonosen oder Tollwut über den engen Kontakt zu Tieren oder sonstigen Fabelwesen. Die Knochenbrüche, die sich Pocahontas bei ihren waghalsigen Sprüngen von der Klippe holt, zeichnen auch nicht unbedingt eine rosige Zukunft. Rapunzel hätte mit Sicherheit Haarausfall und Dornröschen hätte durch ihren 100-jährigen Schlaf mit Schlaganfall, Fettleibigkeit oder Diabetes zu rechnen. Und wer das alles trotzdem überlebt, der bekommt von zu viel aluminiumhaltigem Glitzerstaub womöglich Lungenkrebs. Wer also gern eine Disney-Prinzessin wäre, das vielleicht im Hinterkopf behalten. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie das Podcast-Team unterstützen möchten, dann freuen wir uns, wenn Sie ein ganz klassisches Standard-Abo abschließen. Alternativ können Sie auch Standard-Unterstützerin oder Unterstützer werden. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Falls Sie uns persönlich noch etwas mitteilen möchten, dann schreiben Sie uns gerne ein Mail an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.